danke vielmals. Es ist wirklich cool, um zu sehen, wie viele Kinder das wir haben. Ja.
Ich möchte dich noch segnen, Emil, für deinen Dienst. Danke, Herr Jesus, dass du Emil begegnet bist in deinem Wort und wo er sich vorbereitet hat auf die Predigt. Und möchtest du ihm jetzt seine Vollmacht, deine Liebe geben, uns das Wort weitergeben, so wie du es ins Herz gegeben hast. Amen.
Amen.
Gottes Segen, Emil.
Danke. Bauen wie Nehemia. So lautet der Titel über die neue Serie, die ich heute starten möchte. Und ich bin überzeugt, respektive ich weiß das natürlich, ihr habt das alle schon zusammengebracht mit diesem Nehemia, der in Jerusalem die Mauern wieder aufgebaut hat. Und ansonsten, wenn euch das bis anhin nicht klar gewesen ist, hat es ja Stefano auch schon bereits erwähnt. So, ich denke, die Frage, um welchen Nehemia und um was es geht in dieser neuen Predigtserie, ist damit eigentlich schon fast beantwortet. Es geht um Bauen wie Nehemia. Wenn ich aber sage, wie Nehemia, dann bedeutet das natürlich auch, dass eben wir bauen wie Nehemia. Um das geht es letztendlich. Oder anders gesagt oder genauer ausgedrückt, wir bauen Gemeinde nach denselben geistlichen Prinzipien und nach ähnlichen geistlichen Wahrheiten, wie Nehemia eben die Mauer aufgebaut hat. Also wir übertragen dieses Thema Nehemia auf Gemeindebau. Und wie schon wunderbar eingeführt worden ist, ist heute der erste Teil mit dem Titel Warum Jerusalem? Und ich lese den Text dazu aus Nehemia 1, die Verse 1 bis 4 und die Verse 9 bis 11. Verse 1 bis 4 aus Nehemia und die Verse 9 bis 11. Und es geschah im Monat Kislev des 20. Jahres, als ich in der Burg Susa war, da kam Hanani, einer von meinen Brüdern, er und einige Männer aus Juda. Und ich fragte sie nach den Juden, den Entkommenen, die von den Gefangenen übrig geblieben waren, und nach Jerusalem. Und sie sagten zu mir, die übrig gebliebenen, die von den Gefangenen dort in der Provinz übrig geblieben sind, leben in großem Unglück und in Schmach. Und die Mauer von Jerusalem ist niedergerissen und seine Tore sind mit Feuer verbrannt. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, setzte ich mich hin, weinte und trauerte tagelang und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Und jetzt springen wir zu Vers 9 und dort sind wir bereits mitten im Gebet. Nehemia betet also, kehrte aber zu mir um und bewahrt meine Gebote und tut sie, wenn auch eure Vertriebenen am Ende des Himmels sein sollten, selbst von dort werde ich sie sammeln und sie an den Ort bringen, den ich erwählt habe, um meinen Namen dort wohnen zu lassen. Sie sind ja deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast durch deine große Kraft und deine starke Hand. Ach Herr, lass doch dein Ohr aufmerksam sein auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die gewillt sind, deinen Namen zu fürchten. Lass es doch deinem Knecht heute gelingen und gewähre ihm Barmherzigkeit vor diesem Mann. Ich war nämlich Mundschenk des Königs. Erstens, Gott wohnt bei seinem Volk. Nehemia ist getroffen worden. Die Nachricht, die er bekommen hat von seinem Bruder Hanani und von anderen Männern, die in Jerusalem gewesen sind, die hat ihn tief bewegt, die hat ihn traurig gemacht, die hat ihn eigentlich wortwörtlich umgehauen. Denn nach seinem eigenen Zeugnis sitzt er tagelang da, trauert, weint, fastet und dann beginnt er auch zu beten. Und ja, die Frage ist natürlich, wenn jemand von einer Nachricht so stark getroffen wird, was ist der Inhalt dieser Nachricht? Und ich kann mir sehr gut vorstellen, eine schwierige, schlechte Botschaft. Zum Beispiel, wenn jemand hört, dass Verwandte von ihm, vielleicht ein Haus zerstört worden ist oder irgend so etwas, das wird jemanden treffen. Oder wenn jemand hört, der Partner ist gestorben oder erfährt, der Partner ist gestorben. Das wird jemanden treffen. Und dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man tagelang sitzt und weint und trauert. Oder wenn man selber eine schlechte Nachricht bekommt vom Arzt, man hat nicht mehr lange zu leben, unheilbar krank. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dann wird einem das treffen. Und vielleicht so eine Trauer auslösen, wie wir das bei Nehemia sehen. Aber die Nachricht, die Nehemia bekommen hat, ist aus meiner Sicht zuerst einmal überhaupt kein Grund, so zu trauern und sich so treffen zu lassen. Denn es ist eine Nachricht von Jerusalem und wir haben das gehört. Es heißt, wir haben es im Text gelesen, es heißt, sie sagen, Jerusalem, die Mauern sind zerstört von dieser Stadt, oder? Und die Leute leben in Schmach dort. Das ist so die Nachricht. Und ich denke, Stefano hat recht. Mit großer Wahrscheinlichkeit ist Nehemia noch kein einziges Mal in Jerusalem gewesen zu dieser Zeit. Und trotzdem trifft ihn diese Nachricht so. Eigentlich schwer nachzuvollziehen. Und das umso mehr, als diese Nachricht ja auch gar nicht neu ist. Das wusste Nehemia schon lang. Ich meine, wir befinden uns jetzt in diesem Moment, wo Nehemia diese Nachricht bekommt, befinden wir uns im Jahr 445 vor Christus. Aber bereits 141 Jahre zuvor, also 586 vor Christus, haben die Babylonier Jerusalem erobert, haben die Mauern niedergerissen, den Tempel zerstört und haben die Häuser verwüstet und niedergebrannt und das Volk gefangen weggeführt. Und dann, etwa 50 Jahre später, durfte eine erste Gruppe von Juden wieder zurück in ihre Heimat, in diese Region von Jerusalem. Und sie haben dann dort auch das Fundament gelegt für den Tempel. Aber es gab Widerstand. Und aufgrund dieses Widerstandes aus der umgebenden Bevölkerung, also aus den Nichtjuden, aufgrund dessen haben sie eben den Tempel erst später, erst nach Jahrzehnten, erst 515 vor Christus, dann wirklich einweihen und können und haben ihn in Betrieb nehmen können. 515 vor Christus. Und noch einmal 70 Jahre später, eben 445 vor Christus, bekommt Nehemia diese Nachricht. Sein ganzes Leben hat er gewusst, dass die Mauern in Jerusalem zerstört sind. Sein ganzes Leben, das war nichts Neues für ihn. Und die große Frage ist eben schon, weshalb trifft ihn das so sehr? Denn Jerusalem war auch nur eine von vielen anderen Städten, die ebenfalls durch Eroberungen und Feldzüge erobert worden sind, verwüstet worden sind, ohne Mauern dagelegen sind, zerstört sind und die auch eine Heimat von irgendwelchen Völkern gewesen sind. Warum trifft Nehemia das so stark? Und ja, ich denke, wir haben da in der Einleitung etwas gehört. Da ist ein besonderer Zug nach Jerusalem, den eben Nehemia auch hat. Und wenn wir uns in der Schrift kundig machen, dann lesen wir im Buch Esra, und zwar im Kapitel 4, die Verse 8 bis 10, da wird ein Brief geschrieben an den neuen König des Perserreiches, und zwar von den Feinden der Juden wiederum. Und sie schreiben einen Brief, dass die Juden beginnen, wieder die Stadt aufzubauen, die Stadtmauern. Und das ist bereits, oder das ist schon etwas später, das ist bereits nachdem der Tempel eingeweiht wurde, nämlich 485 vor Christus ungefähr, um diese Zeit ist das gewesen. Mit anderen Worten, die Juden haben bereits Versuche unternommen, die Mauer wieder aufzubauen. Da war eine Bewegung. Da gab es ein paar Leute, vielleicht eine Minderheit, aber da gab es ein paar Leute, die schon länger diese Mauer wieder aufbauen wollten. Juden natürlich. Vielleicht eine religiös-nationalistische Gruppe. Und vielleicht war Nehemia auch ein Teil davon. Also wir sehen, da ist eine Bewegung. Und wenn wir über diese Begriffe Unglück und Schmach forschen, was die Nachricht ja gewesen ist, die Leute in Jerusalem sitzen in Unglück und Schmach, dann sehen wir, dass es nicht darum geht, das Leben zu beschreiben. Also es war nicht ein Problem, dass sie leben oder arbeiten konnten. Das konnten sie. Sie konnten sich ernähren. Manche vielleicht etwas schlechter, andere vielleicht aber sehr gut. Sondern das Unglück und der Schmach hat mehr innere Bedeutung. Vielleicht, man könnte auch sagen, theologische Bedeutung. Es geht darum, dass sie eben in diesen zerstörten Mauern leben, in dieser zerstörten Stadt, und dass das ein Zeugnis dafür ist, und das sieht jedermann, dass eben dieses Volk den Bund mit seinem Gott nicht gehalten hat. Weil das ist die Folge davon gewesen. Also es geht um tiefere Bedeutung. Und das hat Nehemia vermutlich sehr stark auch getroffen. Aber ich glaube, da war auch noch etwas anderes. Oder da ist auch noch etwas anderes. Denn egal, wenn eine nationalistisch-religiöse Bewegung hier im Gang gewesen ist und Nehemia sich dazu zählen konnte, dann ist das nicht der Punkt, um den es geht. Sondern wir sehen in der Bibel ganz klar, Gott hat gewollt, dass diese Mauer wieder aufgebaut wird. Gott hat gewollt, dass Jerusalem wieder aufgebaut wird, dass der Tempel wieder steht. Denn sonst hätten wir nicht diese vier Bücher in der Bibel, Sacharja und Haggai und Nehemia und Esra, die über diese Periode berichten. Hätten wir doch sonst nicht. Gott war es ein Anliegen. Und jetzt hier die Frage, und ich möchte die Antwort nachher auf einen Punkt bringen. Warum hat Gott wollen, dass Jerusalem wieder aufgebaut wird? Warum Jerusalem? Und die Antwort ist wirklich klar, weil Gott gesagt hat, ich wohne dort. Ich möchte dort wohnen. Und wir können uns versuchen, das einmal vorzustellen. Da ist dieser Gott, dieser lebendige Gott, der Schöpfer des Universums, der die Planeten, alle die Sonnensysteme, alle so in das Weltall, in das Universum hineingespickt hat. Ich formuliere das gern bildhaft so. Der Schöpfer, der uns das Leben gegeben hat, dieser Schöpfer, der so gewaltig ist, du kannst ihn in Jerusalem treffen. Da ist dieser Gott, der jedes Leben von uns Menschen sieht und der über unser Leben richten wird. Er hat in Jerusalem Wohnung gemacht. Da ist dieser Gott, der genau weiß, dass wenn er über unsere Leben richtet, wir ziemlich flach rauskommen und uns deshalb einen Weg gegeben hat, indem er das Liebste, was er hatte, seinen Sohn Jesus Christus selber gegeben hat, damit Jesus am Kreuz sterben muss, um dort für unsere Schuld, für unsere Fehler zu bezahlen, das auf sich zu nehmen. Er wohnt in Jerusalem. Wenigstens zur Zeit des Alten Testamentes. Da ist die Bibel ganz klar. Und deshalb wird Jerusalem so ein Anziehungspunkt. Wenn wir in unsere Gesellschaft hinaushorchen, dann gibt es nur noch wenige Leute oder so, die mit Kirche oder Gemeinde etwas anfangen können. Und es gibt auch viele, die einen tiefen Glauben haben, die im tiefen Herzen religiös sind, die an Gott glauben und die sagen, Gemeinde, Kirche brauche ich nicht. Es gibt solche sogar, die ihr Leben ganz bewusst Jesus Christus übergeben haben, Jesus nachfolgen und sagen, für was Gemeinde? Ich lebe doch mein Leben mit Jesus, das reicht. Und was ich brauche, bekomme ich in den sozialen Medien, das genügt mir voll auf. Warum Gemeinde? Das ist dieselbe Frage, die könnten wir auch stellen. Warum also Gemeinde? Und die Antwort ist eben dieselbe. Gott hat sich entschieden, hier in der Gemeinde zu wohnen, zu leben. Und das ist in der Zeit des neuen Bundes. Denn wir, jeder von uns, ist ein lebendiger Stein, den er aufbaut, den Gott aufbaut, zu seinem Tempel. Das ist der neue Tempel. Wir, die Gemeinde, wir sind der neue Tempel. Und als Steine, lebendige Steine, was ist das? Das sind eben keine normierten Steine. Also es sind nicht diese 0815 Ziegelsteine, sondern das sind die Steine, die man findet. Größere, kleinere, dickere, schmälere und so weiter. Und die nimmt Gott, oder das ist das Bild, die nimmt er und baut er dann zur Mauer oder zum Tempel. Fügt die Steine da ein. Und das bringt mich natürlich sofort auch bereits zu einer Frage, die ich euch stellen möchte heute Morgen. Bist du bereit, dich von Gott so weit verändern noch zu lassen, wie Gott das mit den lebendigen Steinen tun muss, dort etwas abhauen, da etwas korrigieren und geraden und so weiter? Und die zweite Frage dazugehörig, bist du bereit, dich einbauen zu lassen in diesen Tempel? Zweitens, die Vision. Zur Zeit von Jesus Christus. Und wir haben gesehen, wie prunkvoll, ich hoffe, ich habe das Bild leicht bläulich gesehen, ich weiß nicht, wie es bei euch gewesen ist. War es okay? Okay. Aber auf jeden Fall zeigt es die Größe, die monumentale Anlage, die da mal gestanden ist, um diesen Tempel umgeben hat. Und der Tempel selber, der ebenfalls riesig gewesen ist. Es zeigt den Prunk und auch die Schönheit. Vermutlich war es damals das größte Heiligtum überhaupt auf der ganzen Welt. So herrlich war natürlich der Tempel von Salomo nicht. Und der Tempel, den sie gebaut haben zur Zeit von Nehemia oder kurz bevor Nehemia gewesen ist, war noch viel weniger herrlich. Aber es war immer noch der Tempel Gottes. Und Gott wohnte dort. Er hatte gesagt, dort möchte ich meinen Namen niederlegen. Er war dort. Und bestimmt hatte Nehemia auch eine Vision für diesen Tempel und für diese Umgebung und für Jerusalem. Ich bin überzeugt, dass er genau gewusst hat und eine klare Vorstellung gehabt hat, wie sich das vielleicht noch verschönern lassen würde. Er hat vermutlich darüber nachgedacht, dass der Tempel noch renoviert werden könnte, größer gebaut werden könnte. Vermutlich wollte er auch irgendwelche Alleen und Straßen. Vielleicht hat er auch über Säulenhallen nachgedacht, die wir auch gesehen haben jetzt, oder? Vielleicht hat er auch über Reinigungsbecken, ganze Bäderanstalten, die es für die rituellen Waschungen gebraucht hätte, nachgedacht. Und auf jeden Fall hat er gesagt, es braucht eine Mauer. Und das war seine Vision, diesen Tempel groß zu machen, herrlich zu machen, Jerusalem wieder wichtig werden zu lassen. Denn dann, und ich bin überzeugt, Nehemia hat so weit gedacht, denn dann wären noch viel mehr Juden aus der Verbannung zurückgekehrt nach Jerusalem, weil Jerusalem jetzt wieder ein Zentrum geworden wäre, weil es wichtig wäre. Und dann hätten die Juden vielleicht auch die Gebote Gottes wieder gehalten. Und dann wäre der Messias gekommen. Ich bin überzeugt, Nehemia hat so weit gedacht. Und es war sein Anliegen, hier den nächsten Schritt zu tun und das irgendwie umzusetzen. Und ich bin auch überzeugt, in dem Moment, in dem diese Nachricht gekommen ist, dass eben die Mauer da niederliegt, da ist auch gleichzeitig diese Berufung gekommen, die hat Nehemia erreicht. Und das hat ihn mitgetroffen. Und darum ist er so dagelegen und hat getrauert. Aber er wusste, die Mauer bauen, das möchten wir tun. Das ist der nächste Schritt. Wenn wir an Gemeinde denken, dann denken wir in aller Regel zuerst an die Gemeinde, in der wir gerade sitzen, oder? Oder vielleicht denken wir an die Gemeinde, die wir zuallererst besucht haben, als wir das erste Mal in eine Kirche gegangen sind. Oder wir denken vielleicht an eine große Gemeinde, das Prisma in Rapperswil oder das ICF in Zürich, wo wir einfach drin gesessen sind und gestaunt haben über all das Viele, das Große, was da angeboten werden konnte und wie das Ganze abgelaufen ist. Aber hast du dir schon einmal Gedanken darüber gemacht, wenn wir wieder jetzt auch hier bei unserer Gemeinde sind, wie vielleicht Gott unsere Gemeinde sehen könnte, was für Gedanken, was für visionäre Gedanken hat Gott über unsere Gemeinde? Ich habe eine Vision für diese Gemeinde. Im Jahr 988 nach Christus, da gab es diesen Fürsten Wladimir, er war der Fürst von Russ. Und er hat sein Gebiet hat er erweitern können, hat viele neue Gebiete erobert, dazu gewonnen. Und alle diese Gebiete, die haben einen ähnlichen Glauben gehabt, sie haben nämlich das slawische Heidentum gehabt. Aber es war lokal so unterschiedlich, dass Wladimir gesagt hat, ich muss dieses Reich, das ich jetzt habe, das muss ich irgendwie einen. Und dazu würde es hilfreich sein, wenn alle dieselbe Religion hätten. Und so versuchte er, dieses slawische Heidentum zu reformieren und Einheit zu bringen in dieses doch ziemlich große Reich. Und das hat nicht funktioniert. Und so berichtet man, dass Wladimir dann gesagt hat, okay, ich lade von allen verschiedenen Religionen Lehrer ein. Und die sind zu ihm gekommen und sie durften bei ihm ihre Religion vorstellen. Und in der Folge davon ist eine Delegation von Wladimir dann auch nach Konstantinopel gereist, also dem heutigen Istanbul, und hat dort einen Gottesdienst besucht, der byzantinischen Kirche in der Hagia Sophia, dieses ist noch heute eines der größten Gebäude in der Türkei und in Istanbul überhaupt. Und diese Delegation, die ist zurückgekommen und sie haben geschwärmt. Und sie haben eigentlich nur gesagt, wir sind in diesen Gottesdienst reingegangen und von dem Moment an haben wir nicht mehr gewusst, sind wir noch auf der Erde oder sind wir schon im Himmel. So wird die Sage erzählt. Und Wladimir hat sich dann eben für das orthodoxe Christentum entschieden und hat das in sein Reich hineingebracht. Ich bin aber überzeugt, und das sagen natürlich auch die Historiker, dass Wladimir nicht nur wegen diesem Bericht, wie immer der effektiv ausgefallen ist, sich für dieses Christentum entschieden hat, sondern eben auch, weil eben Byzanz, der Inbegriff von Herrlichkeit, von goldenen Kuppeln, von schönen Palästen, von wunderbaren Kirchen, von Größe und auch damals auch von Macht gewesen ist. Und das hat ihn vermutlich mehr beeindruckt als alles andere. Und ja, ich glaube schon, dass die Gemeinde, die Kirche etwas von der Herrlichkeit Gottes spiegeln darf. Aber ich glaube auch, und das ist mir auch wichtig, dass die Gemeinde auf jeden Fall auch etwas vom Leiden Jesu und vom Sterben Jesu spiegeln und erleben darf. Aber wenn wir die Bibel lesen, dann sehen wir nicht, dass die Bibel jetzt, wenn sie über die Gemeinde spricht, sich auf Herrlichkeit oder auf das Leiden fokussiert. Sondern wenn sie über die Gemeinde spricht, dann gebraucht die Bibel zwei Bilder. Und das eine ist das Bild vom Leib, wir haben es hier bereits, von dem Jesus das Haupt ist. Und das andere ist das Bild eben vom Tempel. Und das Bild vom Leib, ich glaube, man kann es recht gut sehen, der Leib, der besteht aus vielen einzelnen Gliedern und Gott setzt die zusammen, bringt die zusammen zu diesem Leib. Und er setzt die Leib, also er setzt die Leute so ein, dort ein, wo sie begabt sind, wo sie hingehören, wie er sich das auch gedacht hat. Und jedes einzelne Glied ist erfüllt von der Gnade Gottes, ist verbunden mit diesem Haupt und durchtränkt von dieser Liebe, die Gott hat und von der Kraft des Heiligen Geistes. Und jedes Glied funktioniert an dem Ort mit den Begabungen, das Gott ihnen gegeben hat, an dem Ort, wo Gott sie oder ihn hingestellt hat. Und das funktioniert im Zusammenspiel mit diesen Gliedern, die rundherum stehen oder sind, angeordnet sind. Und im Zusammenspiel mit der Leitung. Denn die Leitung können wir in diesem Leib zum Beispiel als Gelenke und Bänder sehen. So können wir uns das vorstellen, dieses Bild von diesem Leib. Und wenn ich mir vorstelle, was das bedeuten würde, wenn die Gemeinde so bereits funktionieren würde, als ein Leib in großer Einheit, in klarer Kraft, jeden an dem Ort mit den Begabungen freigesetzt, die er von Gott bekommen hat. Und auf die Art alles ausgerichtet auf Gott, auf dieses eine Ziel, das er uns gibt und gesetzt hat und dass wir uns so bewegen, was das bewirken könnte. Wenn ich mir solche Gedanken mache, dann denke ich, wow, da wäre unglaublich viel drin. Da wäre unglaublich viel drin. Und das andere Bild ist das Bild eben des Tempels. Und der Tempel, er betont vielleicht viel mehr die Strukturen und die Ordnungen, die Gott gibt. Das macht aber der Leib auch. Der Leib hat Ordnung und Struktur, sonst funktioniert er nicht. Aber der Leib betont vielleicht mehr das Leben und das Organische. Und der Tempel betont auch das Leben, aber eben mehr die Strukturen. Aber noch mehr, und das ist vielleicht die Aussage, die ich heute positionieren möchte, betont der Tempel, immer wenn wir über den Tempel oder über dieses Bild des Tempels lesen in der Bibel, dann lesen wir, dass der Tempel im Bau ist. Also der Bau ist noch lange nicht fertig. Und das bedeutet natürlich Folgendes, es kann immer noch größer, es kann immer noch breiter, noch weiter werden. Aber es bedeutet eben auch, es ist noch immer eine Baustelle. Und das bringt mich dann zu drittens, der Baumeister Jesus. Ich glaube, wir können uns sehr gut vorstellen, dass Jesus ein guter Baumeister ist und dass er sich wohlfühlt in jeder Form oder jeder Art Baustelle. Ich denke, wir wissen ja, Luther hat übersetzt, dass Jesus Christus in seinem Leben Zimmermann gewesen ist. Eigentlich heißt es, er ist Häuserbauer, also Meister um Häuser zu bauen und hat sich mit praktisch jedem damals benutzten Kunstform oder Handwerksform ausgekannt. Vermutlich hat er auch geplant. Und so können wir uns Jesus sehr gut vorstellen in dieser Baustelle unserer Gemeinde. Und versteht mich ja nicht falsch, ich meine das natürlich im bildlichen Sinn. Wenn wir in unsere Gemeinde schauen, wir haben eine tolle Gemeinde, eine schöne Gemeinde, zweckmäßige, tolle Räume. Wir sind gut ausgestattet mit Technik und all dem. Wir haben so vieles. Aber im Sinn vom Tempelbau, im Sinn von diesem Leib, sind wir als Baustelle in den Augen von Jesus. Und er möchte die Gemeinde bauen, er möchte den Tempel bauen. Das ist seine Vision, seine Motivation, das ist sein Auftrag. Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Und das tut er in erster Linie natürlich, indem er uns, jedem von uns, immer wieder neu persönlich begegnet. Und vielleicht ist er dir diese Woche begegnet. Vielleicht hat er dir diese Woche gesagt, hey, ich habe dir doch letzthin gesagt, geh, mach das, geh zu dieser Person, besuch sie. Du hast es hinausgeschoben, mach es doch jetzt. Oder vielleicht ist er zu dir gekommen und hat gesagt, ich bin mit dir. Ich weiß, das ist streng, das ist schwierig, dass es hart ist, aber bleib bei mir. Genieße und lerne, meine Vaterschaft zu genießen. Und lerne mich mehr und mehr kennen. Und halte durch. Bleibe dran. Oder vielleicht hat er auch gesagt, hast du gesehen, ich habe dein Gebet erhört. Was du gefragt hast, ist jetzt eingetreten. Vielleicht hat er auch gesagt, was hast du heute Morgen gelesen in meinem Wort? Was ist der Auftrag? Oder was habe ich dir gesagt? Habe ich dir zum Beispiel gesagt, sei stark und mutig? Erschrick nicht, auch wenn Schulanfang ist. Oder? Jesus baut die Gemeinde, baut den Tempel, indem er sich zuerst auch um uns, um jeden von uns kümmert, uns begegnet, uns das gibt, was wir brauchen, wenn wir nahe sind bei ihm sowieso. Und dann glaube ich, dass einige auf den Gedanken kommen könnten, hey, wenn Jesus ja in diesem Tempel wirkt, wie könnten wir dieser Kraft Gottes, Jesus selber, mehr Raum geben, dass er mehr wirken könnte. Und die Schlussfolgerung ist vielleicht bei manchen ähnlich, wie sie das auch Nehemia gehabt hat. Er hat nämlich gesagt, wenn wir deine Gebote halten, dann wirst du tun. So hat er gebetet. Und leider ist das für unsere Zeit, für die Zeit des Neuen Testamentes, der ganz falsche Ansatz. Wenn wir so denken, wenn wir nur perfekt sind, wenn wir nur das Richtige tun, wenn wir nur die Gebote Gottes alle halten, dann wird Jesus wirklich wirken. Dann werden Wunder geschehen und dann werden Zeichen geschehen. Wir sind auf dem Holzweg. Was dann passiert ist, wir werden gesetzlich. Und Gesetzlichkeit ist immer ein Problem. Denn entweder führt es zu Stolz, weil ich habe alle Gebote gehalten, oder? Oder aber es führt zur Verurteilung, weil ich kann die Gebote nicht halten. Versteht ihr? Der Ansatz ist falsch. Der Inhalt würde schon stimmen. Natürlich möchte Gott, dass wir seine Gebote achten. Aber der Ansatz ist falsch. Der Ansatz im Neuen Bund ist ganz anders. Der Ansatz ist, wir können zu Jesus kommen. Und wir können aus seiner Gnade und aus seiner Vergebung leben. Und dort, wo wir versagen, dort sagt er uns immer wieder zu, hey, wenn du deine Sünden bekennst, wenn es um Sünden handelt, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und dann ist ein Neustart möglich. Ein Neustart. Und aus dieser Gnade, aus dieser Vergebung leben wir. Das ist der Inhalt des neuen Bundes. Und dann natürlich passiert es, dass wir uns auch den Geboten Gottes anpassen. Das ist keine Frage. Das ist dann die Kraft des Heiligen Geistes, die Gnade von Jesus Christus, die uns in diese Richtung eben führt und auch befähigt und ja die Möglichkeit gibt, das zu tun. Das Bild, das uns Jesus hierfür gegeben hat, ist das Bild oder das Gleichnis, das er erzählt hat, von diesen zwei Männern, die in den Tempel gegangen sind, um zu beten. Da ist der Pharisäer, der ist weit vorne hingestanden, hat gebetet, ich danke dir Gott, war eigentlich ja toll, oder? Ich danke dir Gott, dass ich alle deine Gebote halten kann, dass ich ein Mann bin und was er alles gebetet hat. Sie haben auch bestimmte Ritualgebete, die Pharisäer, die sie getan haben. Und er hat Gott gedankt dafür, dass er so gut ist. Einfach zusammengefasst. Und dann ist hinten im Tempel ein Mann gestanden, ein Zöllner, ein Sünder. Und er hat sich an die Brust geschlagen und hat gesagt, vergib mir Sünder, sei mir Sünder gnädig. Und Jesus sagt, der ist gerechtfertigt rausgegangen. Über den anderen sagt er nichts, aber über den sagt er, der ist gerechtfertigt rausgegangen. Ein Neuanfang ist immer möglich. Auch heute. Und dann fließt die Gnade wieder. Gnade von Gott, Abhängigkeit von ihm, das ist das Schlüsselwort. Nicht wir können, sondern wir sind abhängig von ihm. Und dann handeln wir so, wie er uns führt. Aber Jesus wirkt nicht nur auf dieser persönlichen Ebene, dir und mir gegenüber, direkt, sondern natürlich hauptsächlich, und das ist ja auch sein Ziel, in der Gemeinde. Er möchte Gemeinde bauen. Das ist sein Ziel. Alles hat dieses Ziel in Aussicht. Um das geht es. Und wenn wir uns das so überlegen, dann sind wir mit unserem Leitbild, wo wir unsere Vision für diese Gemeinde definiert haben, gar nicht so weit entfernt. Wir haben nämlich geschrieben, dass wir uns als Freikirche in Niederurnen berufen sehen, in der Region Christi Liebe und Wahrheit in Wort und Tat zu bezeugen. Und dass wir selber beschenkt von Jesus Christus diesem Auftrag folgen wollen und in Einheit an einer generationenübergreifenden Gemeinde bauen wollen. Gemeinde, das ist der Ort, wo Gott wohnt, jetzt. Das dürfen wir uns immer in Erinnerung behalten. Jesus möchte diese Gemeinde weiterbauen. Und er weiß natürlich auch, wie das geht. Er gibt uns die Ziele vor und er zeigt uns, was der nächste Schritt ist. Und er gibt uns die Unterstützung und die Hilfe, die wir dazu brauchen. Und für Nehemia war es in jenem Fall der Mauerbau. Das war der nächste Schritt. Das visierte er an. Und wenn ich in unsere Gemeinde schaue, dann sehe ich, dass manche Ziele, manche Bereiche, manche Dinge, die den nächsten Schritt gewesen sind, unglaublich einfach gelaufen sind und unglaublich segensreich sich heute zeigen. Ich denke zum Beispiel an den Bereich Lobpreis. Wie viele Leute haben wir, die Instrumente spielen? Wir haben jeden Sonntag haben wir eine Gruppe da, die Gott anbetet. Das war früher anders. Noch nicht so lange her, 7, 8 Jahre oder so, oder? Da hat eine gewaltige Entwicklung ist da passiert. Oder ich denke an den Bereich Perlentaucher, Senioren. Noch vor 3,5 oder 3 Jahren sogar gab es nichts. Es ist einfach etwas entstanden. Oder ich freue mich zum Beispiel auch jetzt, ein neueres Beispiel, etwas kleineres, über den Rundbrief. Wir haben einen Newsletter und er kommt. Und wir haben schon längere Zeit einen Newsletter, aber er entwickelt sich immer weiter. Freue mich darüber. Passiert fast von selber, nicht ganz natürlich, aber fast. Oder ich